Wir haben vor Gott gekniet. Wir flehen zu ihm, dass er die Hand nicht abzieht, dass er uns nicht laufen lässt, dass er nicht schweigt. Das ist die schlimmste Form des Gerichtes Gottes. Wenn er die Hand abzieht und wir müssen machen, was wir machen wollen, und er stört uns noch nicht mal mehr dabei. Deshalb nehmen wir unsere Zuflucht zum Worte Gottes, suchen dort die Hilfe und die Orientierung. Wir lesen die Bibel. 1. Petrus, Kapitel 4, die Verse 12 bis 19. Und wer sie jetzt die Bibel nicht auswendig kann, der sollte eine vor sich haben. Das weiß ich gar nicht, ob ich, wenn ich hinter mich gucke, doch, dann werdet das, glaube ich, das, hier ist es technisch, funktioniert in dieser Gemeinde alles toll. Ihr werdet das vielleicht sogar da sehen können. Ich lese. Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in ein fremdes Amt greift. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht anfängt an dem Hause Gottes. Wenn aber zuerst an uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Denn wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird dann der Gottlose und Sünder bleiben? Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. Ich finde immer, Bibellesen ist eigentlich genug, mit Betonung ist auch gut. Und was ich jetzt noch zusätzlich tue, ist nur unterstreichen. Nur unterstreichen. Erstens, heiße Zeiten. Heiße Zeiten. Lasst euch die Hitze nicht befremden. Ich meine, das mögen wir alle nicht. Wir mögen keinen Druck, wir mögen keinen Widerstand. Wir haben alle eine tiefe Sehnsucht nach Bestätigung, geliebt zu werden, wenigstens respektiert zu werden. Das ist urmenschlich für jeden. Und wir Christen denken dann oft ja auch, weil wir nun Jesus vertrauen und ihn erfahren haben, dass er jetzt dafür sorgen soll, dass wir gar keine Probleme mehr haben. Nicht? Dass alles aus dem Weg geräumt wird, was uns sonst noch so. Nicht? Deshalb sind ja manche ein bisschen erstaunt, wenn das gar nicht so ist. Wenn man Christus und Christ plötzlich in die Fresse. Und du hast Nachteile, weil du ehrlich gehandelt hast im Beruf. Aber die Betrüger zocken das alles ab. Da sagst du, ich glaube doch an Jesus. Da fragen ja Leute dann, wie kann er das alles zulassen? Nicht? Darf ich krank werden? Darf ich Schwierigkeiten haben? Also, ganz merkwürdig. Petrus sagt, das ist doch normal. Das ist doch die Reibungshitze. Das ist die Reibungshitze. Das ist nichts Seltsames. In Vers 4 und 5 im gleichen Kapitel vorher hat er gesagt, woher die Reibungshitze kommt. Das befremdet sie, dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt in dasselbe wüste, unordentliche Treiben und sie lästern. Aber sie werden Rechenschaft geben müssen dem, der bereit ist, zu richten die Lebenden und die Toten. Sie mögen es nicht, wenn man gegen den Strom schwimmt. Jeder, der widerspricht, der sagt, man kann sich bekehren zu Gott und Gottes Wort gilt auch im 21. Jahrhundert. der das mit aufrechtem Gang und fröhlichem Gesicht tut und sich nicht einschüchtern lässt, ist einfach ein lebender Protest dagegen, dass Leute sagen, ja, das kann man heute nicht mehr. Man muss das nicht mehr so sagen. Leben wir denn im 19. Jahrhundert? Jeder, der aufsteht und sagt, das kann man. Ich tue das. Das befremdet sie, sagt Petrus. Ist also nicht so eine ganz neue Erfahrung. War damals schon. Aber auch in der Gemeinde damals musste denn der Petrus darauf hinweisen. Wundert euch nicht, denn die hatten das, glaube ich, auch anders erwartet. Dass Jesus glücklich, reich und gesund und alles wegmacht und alle Probleme und alles ist paletti. Er sagt, das stimmt nicht. Und dann sagt er, es ist eine Läuterungshitze, heißt es hier, eine Läuterungshitze euch zur Versuchung. Das ist wie beim Edelmetall, das hoch erhitzt wird, damit alle Schlacken rauskommen und die Kostbarkeit ist. Und das tut weh. Ja, sagt er, der Herr macht das. Er mutet uns manches zu und wir spüren diese Läuterung. Und dann sagt er, es gibt zwei Gründe zur Freude, hier im Vers 12 und Vers 13. Freut euch, dass ihr mit Christus leidet. Das heißt, der erste Grund zur Freude ist, dass die Schwierigkeiten, der Widerstand, die Prügel, die jemand kriegt, das stellt nicht deine Gemeinschaft mit Jesus in Frage, wie man manchmal denkt, sondern bestätigt es. Du hast Anteil an der Lebensgemeinschaft mit dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Er ist in dir und du in ihm. Und die Schwierigkeiten, die Läuterungs- und Reibungshitze, die wir im Leben erleben auf verschiedene Art und Weise, ist eine Bestätigung und nicht eine Infragestellung. Und dann ist es noch auch, so sagt er, es stärkt die Vorfreude. Nicht wahr? Damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben wird, wenn er kommt und die Tränen abwischen wird und Krankheit und Leid und Seuche nicht mehr sein werden, auch Lüge und Verleumdung nicht mehr sein werden, in der neuen Welt Gottes, in der Gerechtigkeit wohnt. Ja, das ist Freude. So, und dann Paulus schreibt dann in Timotheus schon und sagt, ihm leiden wir mit Christus, dann werden wir auch mit ihm regieren. Wir werden mit ihm teilhaben an seiner Königsherrschaft. Manchmal denke ich ja, die Christen wollen alle nicht in den Himmel, sondern die wollen alle 120 Jahre alt werden, essen Salat bis zum Abwinken, weil sie eigentlich lieber noch mal nach Mallorca wollen als in den Himmel. Vor allen Dingen die Männer, die denken dann im Himmel, da wird immer gesungen, das wollt ihr schon auf Erden nicht so gut. Die Bibel sagt, ja, wir werden noch singen, hoffentlich. Und wie schlimm das ist, wenn man das nicht darf, das merkt man in diesen albtraumartigen Gottesdiensten, wo wir hier Handtuch vor dem Mund haben und grunzen vor Verzweiflung sowas in den Bauch. Da bist du ja schon froh, dass du ein Vater unser laut beten darfst. Danke, Norman Rentrup, dass du uns ermöglicht hast, den Mund zur Ehre Gottes aufzumachen hier, auch in diesem Gottesdienst. So, die Vorfreude auf die Herrlichkeit Gottes strahlt jetzt schon hinein. Ja, sagt Paulus, sagen Petrus und Paulus, sagen das beide, wenn wir jetzt teilhaben am Leiden, sodass uns manchmal das auch im Hals stecken bleibt und wir nicht so fröhlich raus können, es stärkt unsere Vorfreude. Also, heiße Zeiten. Wenn uns das als Christen überrascht, dass es solche heiße Zeiten gibt, dann zeigt das eigentlich nur eins, dass wir halt wie Kinder dieser Zeit sind. Und Kinder dieser Zeit sind verwöhnte Kinder. Denn es hat noch nie eine Zeit gegeben, wo die Menschen, die in Europa lebten, sich so viele Wünsche so schnell erfüllen konnten. Reisen, Deshalb leiden die Deutschen jetzt so, wo es nicht so geht, sind aber gleich nach Mallorca in den Flieger gestiegen. Und gucken Sie nur in Ihren Kühlschrank, woher das alles kommt. Kiwis aus Neuseeland oder weiß was. Das heißt, wir sind die Generation, die sich so viele Wünsche so schnell erfüllen kann, wie noch nie eine Generation vor uns. Das ist toll, das genieße ich. Da kann man jubeln. Leider gibt es eine negative Wirkung davon. Verwöhnte Leute verlernen, mit Enttäuschungen zu leben. Die Psychologen nennen das eine schwindende Frustrationstoleranz. Die halten nicht mehr aus, dass ihnen ein Wunsch nicht erfüllt wird. Dann drehen die gleich durch. Deshalb verwöhnte Kinder werden lebensuntüchtig, weil das Leben nicht so ist, dass du alle Wünsche erfüllt kriegst. Verwöhnte Christen sind leidensscheu und fallen vom Glauben ab, wenn ihm mal der Wind ein bisschen steifer ins Gesicht brennt. Da sagt er, ist nicht neu. Der Petrus sagt, verwundert euch nicht, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt. Das Erste, heiße Zeiten. Zweitens, überraschende Glückwünsche. Vers 14, selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen. Selig seid ihr. Das ist genau das Zitat, das Jesus gesagt hat in der Bergpredigt am Anfang in den Seligpreisungen. So am Schluss der Seligpreisung kommt dann genau die Gratulation. Das bedeutet das. Selig seid ihr heißt ja in diesem Fall glücklich zu preisen seid ihr. Euch kann man gratulieren. Und da hat Jesus das gesagt, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen. Das ist das gleiche Wort, was Petrus gebraucht im Kapitel 4. Schmähen, beschimpfen heißt das da. Und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn genauso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Also, das ist eine überraschende Gratulation. Wir würden ja eher sagen, im Blick auf die vollfeuchten Christen, herzlich Beileid, das halte ich nie aus. Gefoltert zu werden und ins Gefängnis gesperrt zu werden. Viele gucken schon nach Bremen aus Deutschland und sagen, um Himmels Willen. Das würde ich nie aushalten und sind dann ganz still und sagen, muss ja auch nicht so, Leute nicht so provozieren, dann kriegst du es auch nicht so auf die Mütze. Und also wir mögen es nicht so. Beschimpfen, das ist ja eigentlich nicht nur, dass mal irgendjemand ein böses Wort sagt, sondern beschimpfen ist wirklich, es hat eine lange, lange Geschichte, du kriegst die Daseinsberechtigung in dieser Gesellschaft abgesprochen. Du gehörst nicht mehr zu uns. Du hast kein Recht mehr, unter uns zu sein. Die Geschichte ist alt. Da gab es den berühmten Historiker und Schriftsteller Tacitus, ein Römer, der hat im Jahre 116, 117 nach Christus seine Annalen, das ist so ein Geschichtsbuch, musste ich als Schüler in der Schule auf dem Gymnasium lesen, hat er die Annalen geschrieben. Und in den Annalen berichtet er auch im Rückblick auf das, was im Jahre 64 unter dem Kaiser Nero in Rom passiert ist. Der hatte die hintenrum Rom anzünden lassen, weil er es neu bauen wollte. Er war so ein begeisterter Städteplaner, der Laden gefiel ihm nicht. Da die Leute natürlich das nicht für den Spaß hielten, hat er Schuldige gesucht und hat die Christen dann beschuldigt. Aber die wurden dann angeklagt, und das berichtet Tacitus, sie wurden vor Gericht angeklagt, dann verurteilt und dann in den Parks von Nero mit Pech überstrichen und zur Freude und Unterhaltung des Volkes dann dort abgefackelt. Was war die Anklage gegen die Christen? Nicht nur, ihr habt hier Rom angezündet, das war Verleumdung, das wussten sie alle, dass das gelogen war. Die eigentliche Anklage hieß Odium generis humani. Das heißt Hass auf das Menschengeschlecht. Da denkt man, wie kommt man denn auf sowas? Christen vorzuwerfen, sie hätten Hass auf das Menschengeschlecht. Ja, das war der Punkt. Die machen die Menschen schlecht. Die sagen, dass wir alle so kaputt und böse sind, dass wir uns noch nicht mal mehr selber reparieren können, sondern dass wir einen Retter brauchen, der von Gott kommt und der für uns stellvertretend das Gericht trägt, das wir verdient haben, weil man an unserem Leben nichts mehr reparieren kann. Das kannst du nur noch auf den Schrott tun. Aber jetzt kommt Gott in Jesus und geht an unserer Stelle, zieht sich den ganzen Dreck an und lebt das bis zum bitteren Ende. Und das Kreuz, Gericht Gottes, das ist der Schrottplatz, die Müllkippe dieser Welt. Da trägt er es hin. Und haben fröhlich die Christen verkündet, so sind wir. Wir sind Sünder, verlorene und verdammte Sünder. Keiner, ganz egal wer er ist, ist in der Lage, sich selber zu bessern und zu retten. Der ganze Kramrest muss auf den Schrottplatz. Er muss mit Christus ans Kreuz genagelt werden. Und wir dürfen mit ihm auferstehen. Es gibt einen neuen Anfang. Und die sagten das ja nicht, um Menschen schlecht zu machen und zu sagen, alles bist du. Guck. Nein, die sagten, begreif doch, die Rettung ist da. Diese Versuche, dass du meinst, ja, ich versuche, ich bemühe mich, das ist Religion. Manche Christen betreiben auch Christentum auf diese Tour. Kann ich genug tun, ich muss mich bemühen, stets bemüht, immer Klimmzüge machen, um Gott zu gefallen. Funktioniert alles hinten und vorne nicht, dann wird man zum Heuchler und zum Lügner dabei und man ist zum Schluss total fertig. Oder man ist selbstgerecht und belügt sich selber, ich hab's geschafft oder hab mich wenigstens bemüht. Das Evangelium ist eine Freudenbotschaft, die sagt, ja, die Beziehung zu Gott ist durch die Rebellion gegen Gott total gebrochen. Jesus hat gesagt, nicht nur der Mensch ist im Kern gut, das hat Goethe und die Idealisten haben das gesagt. Der Mensch ist im Kern gut, aber die Umstände sorgen dann dafür, dass wir natürlich manchen Mist bauen, Fehler haben, wir alle, wir sind schwach, wir brauchen. Das sagen alle. Jesus sagt in Markus 7, kann man das sehen, aus dem Herzen, also aus dem Personenzentrum des Menschen kommen böse Gedanken. Dann zählt er all das auf, die Habgier und den Mord und den Ehebruch, aber die Unvernunft auch noch. So, das heißt, es kommt von innen. Und dann fühlen sich die Leute beleidigt. Die Selbstgerechten sind alle beleidigt. Keiner ist, die wollen alle an Gott glauben und alle wollen religiös sein und über Jesus reden sie auch nur gut. Aber dass Jesus das gesagt hat, das finden sie, das kann nur entweder eine Fälschung sein oder vergiss es. Die Selbstgerechten sind beleidigt, wenn sie das Angebot des Evangeliums hören, weil sie sagen, also so schlimm ist es mit mir natürlich nicht. Ich könnte mich auch bemühen und wenn mich jemand auffordert, ich soll mich bemühen, ja, selbst wenn ich sage, es fällt mir schwer und ich bin schwach und ich versage, dann kann ich mir doch auf die Schulter klopfen und sagen, ich habe mich doch bemüht, das bestätigt mich selber. Aber beschenkt werden, man lässt sich doch nicht schenken. Gnade, das erniedrigt. So können die Selbstgerechten das sich nicht freuen am Evangelium. Das war schon bei Jesus so. Die haben alle nur rumgemeckert, dass Jesus jeden aufgelesen hat und eingeladen hat zur Umkehr, Vergebung der Sünden zugesprochen hat und Menschen gerettet hat. Also, und das ist leider nicht nur so am Anfang bei der Bekehrung und durch die Rettung, sondern es bleibt auch so bei der Lebensgestaltung so. Also wenn wir heute eine Religion haben in unserer Gesellschaft, dann behaupte ich, das wäre eine Religion, weil das alles bestimmt, dann ist es die Religion der Selbstbestimmung. Wir wollen selbstbestimmte Menschen sein. Der autonome, der sich selbstbestimmende Menschen. Wir wollen doch nicht von anderen, von höheren Mächten und so und auch nicht von der Gesellschaft oder von Kirche oder von irgendjemand sonst bevormundet werden. Wir wollen uns selbst bestimmen. Und das beginnt am Anfang des Lebens und hört am Ende des Lebens nicht auf. Deshalb haben wir diese unsäglichen Konflikte über Abtreibung. Wer hat denn nun das Recht? Niemand hat doch das Recht, einem Menschen reinzureden, einer Frau reinzureden, ein Kind zu gebären, das sie nicht haben will. Und wenn der Mann sagt, das kannst du auch wegmachen lassen, das stört uns nur in unserer Lebensbahn. Es mag ja nicht schön sein und man sollte es vielleicht verhindern, sagen die Leute, aber wir sind selbstbestimmte Menschen. So, und am Ende des Lebens ist es dann mit dem Licht ausknipsen. Das Bundesverfassungsgericht gerade im letzten Februar bestätigt, zu sagen, zur Selbstbestimmung des Menschen gehört auch das Recht, Hilfe zur Selbsttötung zu bekommen. Jetzt basteln die Regierung dann rum, wie man das denn nun praktisch umsetzt, dass wir hier nicht zu einer Mördergesellschaft werden. Was ist da? Und es geht eigentlich nur um etwas Positives. Ich bin ein selbstbestimmter Mensch. Und wenn wir Christen dann kommen und sagen, die ganze Freiheit des Lebens ist, dass du durch Jesus gerettet wirst und er der Herr ist. Das war von Anfang an das Taufbekenntnis der Christen. Kyrios Jesus. Herr ist Jesus. Und da roch es auch in Rom nach Revolution, wenn das gesagt wurde. Denn eigentlich der Kyrios, der Herr, war eigentlich nur der Kaiser. Du konntest in Rom alles glauben, was du wolltest. Es gab zahllose Religionen und Weltanschauungen. Aber eins war klar, der letzte Boss, der Herr, der Kyrios, ist der Kaiser. Und dann gingen die Christen ganz schlicht hin und tauften da am Fluss oder am Deich, versenken die Leute, sagen, du gehst jetzt unter mit Christus begraben und stehst auf mit dem lebendigen Herrn. Dann kam der raus und pustete und sagte, Kyrios Jesus, Herr ist Jesus. Da haben sich die ersten Nachbarn davongeschlichen, weil sie gedacht, jetzt kommt die Polizei, es riecht nach Revolution. Versteht, das ist bis heute die Frage. Wir Christen bekennen, dass Jesus der Herr ist. Und die anderen sagen, das ist doch Fremdbestimmung, lass mir von niemandem sagen. Auch Jesus, auch Gott ist herzlich willkommen als Lebensberater und als Helfer in Lebensnöten. Das heißt dann theologisch so, die Bibel, die ist dann Gottes Wort, wenn das, was du darin liest, du als lebensdienlich und hilfreich erlebst. Ja, sag ich. Ich habe ganz viel gelesen in der Bibel, das hat mich furchtbar gestört in meinen Sünden. Und ich wollte das überhaupt nicht hören. Aber das war das Lebensrettendste für mich. So. Aber der Konflikt geht bis heute weiter. Es ist nichts selbst- oder fremdbestimmt. Es ist manchmal gut, wenn man in die Bibel schaut, dass es nichts Neues ist. Auch damals in Korinth, wo Paulus gesagt hat, ihr wisst doch, die Habgierigen, die Geizigen, die Säufer, die Ehebrecher, Unzüchtigen, das in der Bibel ist eindeutig, Unzucht ist Sex außerhalb einer Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, ob vor oder neben oder nach der Ehe oder was auch immer, oder ob homo oder hetero, das ist gar kein Unterschied. Das ist ein ganz klares Gebot. Und das war natürlich in Korinth, haben die Leute gelacht, Doppelhafen. Es gab tausende von männlichen und weiblichen Prostituierten, weil wie das immer in allen Hafenstädten war. Und mitten steht der Paulus und sagt, alle herzlich willkommen, wir haben gar keine Berührungsängste zu niemandem. Wir nehmen alle in die Arme und wir sagen euch, Jesus ist der Retter. Und der durchkreuzt euer altes Leben, was ihr besserwisserisch selbst gelebt habt. Und dann macht er sein Kreuz für das große Pluszeichen vor eurem neuen Leben. Er ist auferstanden, Vergebung der Sünden, geheiligt und in der Kraft des Heiligen Geistes und hoffentlich gestärkt in der Gemeinschaft der Jesus-Nachfolger. Gehen wir jetzt einen neuen Weg. Da haben auch viele damals aufgeschrieben, so geht's nicht und so, ist gegen unsere Tradition, ist nicht unser Lebensstil. Ja, heiße Zeit. Also überraschende Glückwünsche, wo ich den Eindruck habe, viele von uns sagen immer Schwierigkeiten, herzlich Beileid. Nein, nein, Gratulation, sagt Petrus. Das Dritte ist, also haben wir gesagt, heiße Zeiten, erstens, zweitens überraschende Glückwünsche. Und das Dritte, was ich sagen wollte, ist, das sind unsere Schwachstellen. Er sagt natürlich hier ganz klar, niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in ein fremdes Amt greift. Das ist auch so ein Ding. Die Gegner, die kritisieren, greifen uns in der Regel nicht offen und grundsätzlich da bei unseren stärksten Stellen an, da für das Evangelium richtig, sondern die suchen immer irgendwelche Schwachstellen, irgendwelchen Dreck. Und sie werden fündig, und zwar überall, nicht nur in der katholischen Kirche, auch in der evangelischen Kirche, auch in den Freikirchen. Und sie werden fündig in zwei Bereichen, die peinlichsten sind und ewig dieselben, beim Sex und beim Geld. Missbrauch, nicht? Ganze Empörung über Missbrauch, passiert ja auch sonst, sexueller Missbrauch in den Familien am allermeisten. Aber natürlich ist das Geschrei besonders groß, wenn es auch in Kirchen passiert. Und es passiert in der katholischen und in der evangelischen Landeskirchen und in Freikirchen genauso. Und Finanzskandale, Betrügereien, übelste Sache, gibt es in allen christlichen Gruppen. Sodass wir hier, selbst wenn du darüber sprichst, niemand in diesem Bereich hier in Deutschland sagen kann, na, das ist das Problem der evangelischen Landeskirchen. Ja, da kann ich auch ein paar Geschichten erzählen von finanziellen Dingen. Aber ich kenne auch einen Haufen Geschichten aus freikirchlichen Milieus, wo üble Betrügereien in großem Stil den Christen aufgehalst worden sind und gutgläubige Leute ihr ganzes Erspartes verloren haben. Also den Wettbewerb der Sünden, wer da die geringeren und die netteren und die besseren hat, ich glaube, das Spiel, es sollte keine Disziplin der Olympischen Spiele werden. Da kommen wir nicht so gut weg. So, und naja, und dann suchen sie, und wenn sie bei diesen massiven Sünden uns nicht stellen können, dann versuchen sie, was sonst ist. Ja, hat denn unser Freund und Bruder Olaf Latzel, der ist bekannt dafür, für die klare Aussprache, und der hat manchmal auch ein paar scharfe Worte. Dann haben sie gesagt, unmöglich, kann man doch nicht so machen. Hat er sich gleich dafür entschuldigt? Also ich habe ja inzwischen, fand ich auch nett, aber dann musste ich darüber nachdenken, wann hat sich eigentlich Jesus entschuldigt dafür, dass er seine Gesprächspartner aus der religiösen Führungsschicht in Jerusalem, Heuchler, Narren, Schlangenbrut und Teufelskinder genannt hat? Nachzulesen in Matthäus 23, und Johannes 8. Wann hat sich der Apostel Paulus eigentlich entschuldigt dafür, dass er Philipper 3, Vers 1 Irrlehrer Hunde genannt hat? Also, ich will ja jetzt keine Propaganda machen für möglichst heftige Ausdrücke, aber die biblische Sprache in dieser Hinsicht ist ziemlich tough. Und als evangelischer Pfarrer verkneife ich mir natürlich, Herr Luther zu zitieren, weil im Reformationsjubiläum haben wir genug im ganzen Land schon auf ihm rumgehauen, dass er so ein ganz unflätiger Bursche war. Na gut, also ich will nur sagen, sie suchen uns nicht bei unseren starken Punkten, sondern sie suchen bei uns Schwachstellen irgendwo. Und sie werden ja auch leider fündig bei uns. Leider. Das ist ja unser Elend, dass wir versagen, dass wir Jesus Schande machen und dass man sich wundert. Ja, und dann sagen wir, was macht man dann? Ja gut, jetzt erinnern manche in diesen Zeiten auch an das Wort von Jesus. Er hat ja gesagt, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Und jeder, der denken kann, jetzt kommen die Wölfe ja auch wieder nach Deutschland, Schlesisch, Oberlausitz und so, Brandenburg, da laufen sie rum. Und da gibt es schon Streit in der Bevölkerung, wie viele Schafe dürfen die denn frühstücken, bevor jetzt mal einen abschießen kann und so. Aber also, es ist Wölfen noch nie was anderes eingefallen, was sie mit Schafen anfangen sollen, als sie zu fressen. Es wollte noch nie ein Wolf mit Schafen Tischtennis spielen. Also insofern ist die Ankündigung von Jesus relativ klar, was Wölfe vorhaben. So, wie soll man sich dann verändern? Und dann sagt Jesus ja, wie man da vorgehen soll. Er sagt ausdrücklich, es würde sich empfehlen, seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Nun kratzt man sich am Kopf und sagt, wie ist man denn jetzt klug wie so eine Schlange? Da denkt man so, wie die sich da durchwindet, so falsch wie die Tauben. Wie soll das denn eigentlich gehen? Und naja, das meiste, was einem einfällt, ist wegducken. Nicht so provozierend klar die Leute. Niederschwelliger das Evangelium anpassen. Vielleicht kriegen wir später auch mal die härteren Brocken, aber vielleicht müssen wir die auch gar nicht kriegen. Ich möchte nur darauf hinweisen, weil das eine sehr wichtige Frage ist, Jesus zu folgen in dieser Wegweisung, seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Aber beachtet bitte auch, dass er wenige Sätze später sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die Leib und Seele, die euren Leib töten können, doch die Seele nicht töten können, fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann, in die Hölle. Und dann heißt es, wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Das heißt, Schweigen geht nicht. Er sagt, das klare öffentliche Bekenntnis, dass Jesus der Herr ist, der Retter und der Richter. Er sagt, am Ende spricht er als der Weltrichter, der Menschensohn Weltrichter, das Urteil. Und er bekennt sich zu uns und er sagt, wenn wir uns zu ihm bekannt haben. Er darf das erwarten, weil er am Kreuz total sich zu uns bekannt hat. Also, das ist der dritte Punkt. Sie greifen uns bei unseren Schwachstellen. Ja, das ist leider so. Und dann, das treibt uns in die Buße und Herr, hilf mir, dass mein Leben anders wird. Dass ich Menschen nicht beleidige und sie nicht beschädige und was, ist da keiner frei. Ich habe immer Sorge gehabt, dass im jüngsten Gericht alle die Leute, die eigentlich meinen Hausbesuch als Pfarrer erwartet haben, mal aufstehen und sagen, hat es offensichtlich was Wichtigeres zu tun, als zu mir zu kommen. Da schreie ich zu Gott und sage, dann sage ich, lese ich, was Jesus da sagt in der Bergpredigt. Nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden ins Himmelreich kommen, sondern den Willen tun meines Vaters im Himmel. Da werden Leute kommen, sagen, die haben wir nicht Dämonen ausgetrieben, haben wir nicht Wunder getan, haben wir nicht evangelisiert, ich habe Land auf Land ab bei Pro Christ gepredigt, Herr. Und er wird sagen, ich kenne dich nicht. Wie oft habe ich dieses Wort gelesen und bin mit meiner Verzweiflung zum Kreuz gerannt und habe gesagt, Herr, es gibt keinen Anhaltspunkt in meinem Leben, dass du mich durchkommen lässt im Gericht mit deiner Heiligkeit. Ich danke dir, dass du alles getragen hast. Ich bringe alles zum Kreuz. Nichts rettet mich, nichts anderes rettet mich. Und ich schäme mich vor den Menschen, die mir vielleicht zu Recht und ganz gewiss zu Recht vorwerfen können. Und deshalb, Heinrich, bei meiner Tonart sagen die Leute schon längst im Lande, dass ich den meisten nicht die Füße gewaschen habe, sondern den Kopf gewaschen habe. Und wenn ich Kritik übe an der Kirche, sagen sie es jetzt noch mehr. Ja, und ich frage mich dann, wenn ich über meiner Bibel sitze und Jesus Wort lese, sage, sie haben wahrscheinlich recht. Und fliehe dahin, dass er sagt, und ich wasche dir jetzt die Füße. Du hast es nicht gebacken gekriegt, aber ich wasche dir jetzt die Füße. Das Letzte ist hier in der letzten Vers eigentlich das Wichtigste, und da müsst ihr noch mal eine Stunde zu haben, habe ich aber nicht. Das sind Gottes Gerichte. Heiße Zeiten, überraschende Gratulation, sie suchen unsere schwachen Punkte, aber das Letzte ist Gottes Gerichte. Das heißt es, denn die Zeit ist da, das Gericht Gottes anfängt am Hause Gottes. Durch die ganze Geschichte, nicht erst am Ende der Zeit, durch die ganze Geschichte, sagt die Bibel, gibt es Gerichte Gottes. Es gibt es an den Völkern, es gibt es auch am Bundesvolk Israel. Das Alte Testament liest, sieht, es gibt schreckliche Gerichte. Fragen sich die Leute, wie kann, ist das ein Gott der Liebe, ist ein heiliger Gott? Er richtet. Es gibt es im Neuen Testament. Sagen die Leute, für alle die, die sagen, im Alten Testament, ein Gott der Zorn ist im Neuen Testament. Das schrecklichste Gericht für meine Vorstellung passiert, kaum ist die christliche Gemeinde in Jerusalem entstanden. Da kommen ein Ehepaar und verkaufen Haus und bringen den Erlös den Aposteln, um die Armen zu speisen, weil die da ja Versorgungsprobleme hatten in der großen Gemeinde. Und da werden sie gefragt, ob sie alles, was sie beim Kauf gekriegt haben, gegeben haben. Da sagen sie ja. Also sie hatten nur ein ganz klein bisschen abgezweigt. Und dann trifft sie der Zorn Gottes beide unabhängig und sie tötet sie auf der Stelle. Ein schreckliches Gericht. Ist doch völlig unverhältnismäßig. Was ist denn da falsch gewesen? Ganz am Anfang der Entstehung der Kirche sagt Gott, wo der Heilige Geist so brennt, so nah ist, Gott so gegenwärtig ist, hat die Lüge und die Heuchelei null Platz, nichts. Da sind sie erschrocken, sich gefürchtet in der Gemeinde. So ist das. Und natürlich ist diese Seuche, Corona-Seuche, eine Heimsuchung Gottes. Was ist denn sonst, dass wir solche Reduzierungen von Gemeindeleben haben? Es ist schon schlimm genug, dass wir diese Gottesdienste so abgespeckt und viele andere, da fallen Bibelstunden aus, nicht alle können über Zoom das machen. Das Schlimmste ist ja, da sterben Menschen einsam, ohne dass jemand an ihrem Bett sitzt, ihre Hände hält und mit ihnen den Psalm 23 liest und mit ihnen betet. Wir sagen, ja, muss man verstehen, Distanz ist die neue Form der Nächstenliebe. Wollt ihr im Ernst sagen, es wäre nicht Gericht Gottes? Ja, aber nicht mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, siehst du diese böse Welt, das hat sie jetzt verdient. So, wir haben Grund auf die, das Gericht fängt an am Hause Gottes, sagt Petrus. Er sagt dir nicht, ihr wundert euch nicht, dass es Gerichte gibt. Ihr seht ja, was das alles für ein verludertes Volk da ist in Rom und wer weiß wo. Er sagt, es fängt bei uns. Er sagt dann gut, wenn Gott bei uns schon solches Feuer, solche Läuterungsfeuer uns, dass es uns so weh tut, weil wir im Guten nicht gehört haben. Also weißt du nicht, dass sich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Wir haben es nicht gehört. Der Reichtum und der Wohlstand und die Häuser, die wir haben und den Urlaub, die wir machen und die Beförderung, die wir erleben, haben uns nicht in die Buße getrieben, haben uns selbstgerecht gemacht, oberflächlich. Wir haben das Bibellesen eingestellt und die Evangelisationen sind ausgefallen. Es scheint auch wenigen zu fehlen, dass diese großen Evangelisationen heute einfach abgesagt sind seit einem Jahr. Ja, wir trösten uns, ich auch, ich mache Fernsehen und ich mache ganz viel Internet. Wir trösten uns, dass Gott uns diese gelassen hat, dass wir heute wenigstens so kommunizieren können, dass er uns noch nicht alles aus der Hand genommen hat. Aber glaubt doch nicht, das Christsein ist doch nicht virtuell. Das ist körperlich. Ihr seid teuer erkauft, schreibt der Apostel Paulus, darum preiset Gott mit eurem Körper. Diese Vergeistigung, dass alles irgendwie nur im Gefühl oder mit Gedanken oder nur virtuell laufen kann, das ist nicht Leben. Leben ist analog mit Fleisch und Blut. Wir werden solche Notstand durchstehen. Was heißt das? Wir sehen es, wir flehen zu ihm, wir beten, wir danken. Und dann heißt es hier zum Schluss, und tut Gutes. Befehlt eure Seelen, euer Leben dem treuen Schöpfer und tut Gutes. Das hört sich ganz knochentrocken an. Sagt nicht jetzt in diesen schwierigen Zeiten, da können wir natürlich nichts mehr tun. Tut Gutes. Wir haben eine Hoffnung, wir wissen, wo wir hingehen. Wir machen keine Panik, wir sind nicht angstgetrieben, wir leben aus der Zuversicht. Wir wissen, die Prügel, die wir kriegen, sind eingepreist. Alles in Gottes Liebesabsicht. Manches gefällt uns nicht. Vieles verstehen wir nicht. Ich kann das nicht alles aufrechnen, aber ich sage, Herr, du suchst mich heim. Wörtlich, Heimsuchung, ein schönes Wort. Nach Hause suchen mit solchen Schmerzen und solchen. So, was heißt das? Es ist nicht neu. Jesus schrieb, in der Offenbarung lesen wir es an 7 Gemeinden, Briefe. Und in jedem der Briefe steht der Satz, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich hatte einen Freund, der sagte, es ist Gnade Gottes ist, dass uns die Ohren nicht am Hintern angewachsen sind, sonst säßen wir immer darauf. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Unerkannte Sünden. Welche blinden Flecken haben wir, wo wir gar nicht merken, wie wir Gottes heiligen Willen verletzen, weil wir uns so daran gewöhnt haben. Heuchelei, Habgier, Geiz, sexueller Missbrauch. Wo haben wir Traditionen, die wir mitgelernt haben und die wir lieben, wichtiger genommen als das Wort Gottes? Es ist nie einfach gewesen, in christlichen Gemeinden eine Erneuerung vom Worte Gottes her zu wollen, weil man ganz viele Traditionen liebgewonnen hat und überhaupt nicht loslassen will. Die Trägheit, das Evangelium nicht in die Welt zu tragen, nicht die Lasten derer zu tragen. Wir sind doch so viel schuldig geblieben. Wie viel Unversöhnlichkeit und Rivalität. Wie viel Unversöhnlichkeit ist auch in Gemeindeleitungen und Mitarbeiterkreisen. Die blockieren, dass man gemeinsam nach außen einen Dienst tut, in Wort und Tat. Man ist mit sich selbst beschäftigt, natürlich. Das ist die Methode des Teufels. Es wird total mit uns selbst beschäftigen, um den Auftrag, den der Herr uns gegeben hat, das Evangelium aller Welt zu sagen, damit sie nicht verloren gehen. Dass wir da gar nicht dazu kommen, das zu machen. Also Gottes Gerichte. Wir beugen uns davor. Wir sagen, Herr, du hast recht. Die Antwort heißt immer, entweder sagen wir, ja, da konnte ich nichts dafür, ich habe mich ja bemüht und alle haben Fehler. Oder wir sagen, ich beuge mich, du Herr hast recht. Ich schaue aufs Kreuz, ja, du Herr hast recht. Ich bin des Gerichtsurteils der Verdammnis schuldig. Ich bekenne meine Sünden und ich bitte, arbeite in mir durch den Heiligen Geist. Ich will ein fleißiger Schüler deines heiligen Wortes werden. Es hilft uns nicht, liebe Schwestern und Brüder, dass wir mit Bekennerstimme sagen, dass die Bibel Gottes unfehlbares Wort ist und das gegen alle ihre Lehren verrennen. Wenn wir nicht mit Eifer und Liebe und Fleiß jeden Tag dieses Wort buchstabieren, und Schritt für Schritt in kleinen Schritten in unser Leben hineinbringen. Das ist der Echtheitstest unserer Bibeltreue. Nicht der große Streit. Der muss theologisch auch sein. Aber das ist nicht das Feld, auf dem die Entscheidungen fallen. Die entfällt bei den Betern, die ihr Herz und ihr Augen über die Bibel beugen, Tag für Tag. Und trinken Brot des Lebens. Gib uns dein heiliges Wort. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir. Denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf kann der Glaube ruhen? Einmal durchatmen und dann sagen, kann ich das sagen? Mir ist nichts um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Herr, ich preise dich. Amen.